Regenerative Medizin.
Dauerwerbesendung.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich freue mich, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Episode hier im Podcast für dich. Mein Name ist Ulrich Eckhardt und im virtuellen Podcaststudio ist mein Gesprächspartner heute der Dr. Matthias Meyer. Vielen lieben Dank, Matthias, dass du dich heute für diesen Podcast zur Verfügung gestellt hast. Und was ist denn regenerative Medizin? Ich kann mir da relativ wenig drunter vorstellen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Regenerative Medizin ist, glaube ich, etwas, was ein bisschen neu ist in der Medizin, insbesondere in der Schulmedizin, ist auch keine eigene anerkannte Fachrichtung. Es ist nur die Frage, inwieweit kann ich ein geschädigtes Gewebe wieder in ein gesundes Gewebe überführen. Und das ist unspezifisch jetzt vom Organ, Gelenk, Muskel, Hormondrüse oder Haut, sondern es ist ein ganzheitliches Konzept, in dem ich versuche, geschädigtes Gewebe wieder in ein gesundes Gewebe zu überführen. Das ist eigentlich so die Hauptidee.
Das bedeutet aber auch, ich bitte um Korrektur, weil ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ich bin völlig blank bei diesem Thema. Nur kann ich damit auch beispielsweise Arthrose wieder, ja, also den abgenutzten Knorpel, kann ich den auch dann wieder regenerieren? Wäre das denkbar?
Ja, ich meine, das wird sicherlich in gewissen Grenzen funktionieren. Es wird nicht funktionieren, wenn gar kein Knorpel mehr da ist. Allerdings muss man sich ja auch fragen, wenn ein Gelenk beweglich ist, dann ist noch eine Art Gelenkfläche zum Bewegen möglich. Und solange eine Gelenkfläche da ist, sind auch Knorpelzellen da. Und eine Knorpelzelle lebt genau wie jede andere Zelle auch. Sie braucht Nährstoffe, sie muss Müll herausfiltern und sie muss sich teilen. Das ist eine Aufgabe, die jede lebendige Zelle hat. Und wenn ich es schaffe, den Teilungsprozess höher zu machen als den Degenerations- und Sterbeprozess, dann habe ich eine Regeneration und kann diese Zellteilung höher haben als die Zelldegeneration. Und damit ist ein Wachstum dieses Gewebes auch wieder möglich. Man muss nur wissen, wie.
Es heißt ja, dass die Leber das einzige Organ sei, das ich wirklich regenerieren kann. Die kann ja wieder nachwachsen.
Das ist falsch? Bezieht sich darauf, auch wenn man einen Teil davon wegoperiert, dass es nachwachsen kann. Wenn ich einen Fuß amputiere, dann wird der Fuß nicht nachwachsen. Das gibt es zwar in einigen Amphibien und Eidechsen, aber bei Menschen ist das, soweit ich weiß, noch nie dokumentiert worden, dass das funktioniert. Das gilt allerdings nicht für, sagen wir mal, Regenerationsprozesse von schon vorhandenem Gewebe. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Haut verletze, ist jedem klar, dass diese Haut auch wieder zusammenwachsen kann. Wenn ich mir einen Knochen breche und der einigermaßen aufeinander steht, ist jedem klar, dieser Knochen wird nach 6 Wochen ungefähr wieder zusammengewachsen sein. Das ist eine Regeneration von geschädigtem Gewebe. Das kann Haut sein, das kann Knochen sein, aber es macht keinen Sinn zu sagen, dass wir nur an diesen beiden Gewebetypen regenerieren können. Genauso gut kann Zahnfleisch regenerieren oder ein Auge oder ein Gelenk oder ein Muskel. Es ist immer nur die Frage, wie kann ich diese Heilfähigkeit von innen stimulieren? Und die Entität in unserem Körper, die dafür zuständig ist, um peripheres Gewebe zu regenerieren und zu heilen, ist unser zentrales Nervensystem. Wenn man mal nur das zentrale Nervensystem aufzeichnen würde in seiner Gänze, wäre das Gehirn, das Rückenmark durch die Wirbelsäule und aus jedem Wirbelsegment kommt eine Nervenwurzel und die geht irgendwo hin und hat ein bestimmtes Zielorgan oder Zielgelenk oder Muskel und so weiter. Und von jeder Wurzel sind weitere Wurzeln, die sich in weitere Wurzeln aufteilen, die wiederum in weitere Wurzeln gehen. Das heißt, bis in fast schon auf Zellniveau teilen sich diese Nerven so weit auf, dass sie alle Bereiche des menschlichen Körpers erreichen, dementsprechend Steuerungsprozesse in Gang setzen können, aber auch umgekehrt Signale vom Gewebe zurück zum Gehirn transportieren, damit das Gehirn ständig über alle Orte des Körpers Bescheid weiß und gegenregulieren kann und auch regenerieren kann. Und diese Kommunikation ist eines der Schlüsselelemente, wenn man möchte, dass irgendwelche Gewebe wieder schneller heilen oder überhaupt heilen.
Das heißt, dass über die Nervenbahn die Info an die entsprechenden Zellen gesendet wird. Ich sag's mal ganz einfach und platt.
Genau, es ist wie eine Informationsautobahn.
Ja, und du musst dich jetzt, du musst dich jetzt wieder teilen und dann kommt die Info, du, ich habe mich schon geteilt, also bin gerade dabei. Und dann heißt es, okay, mach weiter oder stopp.
Genau, wenn ich jetzt beispielsweise bei einem Knochenbruch, ich bin ja Unfallchirurg, das war eigentlich mein täglich Brot, das Gehirn bekommt das Signal, ich bin gebrochen. Und die Antwort ist, ich werde eine Entzündungsreaktion in dem gebrochenen, geschädigten Gebiet in Gang setzen. Das bedeutet, es wird mehr Blut dorthin fließen. Mit diesem Blut folgt eine Schwellung und eine Überwärmung, aber auch eine mehr Nährstoffzufuhr. Und dementsprechend kann eine Heilung dieses Gewebes schneller vonstatten gehen. Also ein Entzündungsprozess. Das gleiche gilt dafür, wenn mein Darm zum Beispiel geschädigt ist durch zu viele Medikamente oder Pestizide oder irgendwas, was mein Darmmikrobiom stört und ich dann eine chronische Darmentzündung bekomme, ist genauso eine geschädigte Gewebe und dieses geschädigte Gewebe wird durch eine Entzündungsreaktion geheilt. Allerdings, wenn ich es ständig wieder schädige, habe ich eine chronische Entzündung. Das gleiche gilt für eine Arthritis oder für einen Tennisellenbogen oder für sonstige entzündliche Erkrankungen, dass eben dieser schädigende Einfluss ständig da ist. Und die Leute sind sich das meistens nicht bewusst, dass da irgendwas in ihrem Leben ist, was diese Entzündung ständig triggert. Und deswegen heilt es auch nie, weil diese Entzündung ständig versucht, Gewebe zu heilen, was ständig geschädigt wird. Oder aber ein degenerativer Prozess findet mehr statt als der regenerative und dann habe ich eine zunehmende Gewebeschädigung.
Wenn man jede Art von Gewebe wieder regenerieren kann, kann man auch Nervenbahnen wieder regenerieren, die vielleicht abgestorben sind?
Ich glaube, auch da gibt es Grenzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden operiere und damit zwangsläufig Nerven durchtrenne, die beispielsweise an der Haut entlanglaufen und für Sensibilität an der Haut sorgen, dann sagt man, wenn sie denn wiederkommen, dann wächst dieses Nervengewebe mit etwa 1 mm pro Tag oder vielleicht nicht ganz so sehr, aber das ist so ungefähr die Schätzung. Und wenn man von dem Nervenaxon, das ist der Ursprung dieses Nerven, der kommt dann irgendwie aus der Wirbelsäule. Und wenn ich jetzt am Fuß operiert habe, dann habe ich irgendwie über einen Meter langen Nerv. Und wenn der 1 mm am Tag wächst, kann man sich ausrechnen, wie lange das dauert, bis die Sensibilität wieder am Fuß ankommt. Es gibt ja häufig Patienten, die operiert werden, die dann auch wieder Gefühl an dem operierten Gebiet bekommen und manche nicht. Und das wird sicher viele Ursachen haben, warum das bei dem einen besser funktioniert als bei dem anderen. Aber prinzipiell können Nerven wachsen. Auch im Gehirn zum Beispiel ist schon oft gezeigt worden, dass Areale, von denen man nie dachte, dass sich Nervenzellen noch teilen können, doch durch verschiedene stimulierende Input-Situationen auch neue Zellen sich eben teilen und neues Gewebe bilden können. Dass aber sogar das Gehirn selbst in der Lage ist, zu regenerieren, bis zu einem gewissen Punkt wahrscheinlich.
Wie kann man das Ganze fördern? Das Thema des Podcasts ist ja regenerative Medizin. Was kann man denn machen, um diese Regeneration herbeizuführen, auszulösen oder gar zu fördern?
Also aus meiner Sicht geht es am besten, wenn man den menschlichen Körper als ganzheitliches System betrachtet und nicht ihn in kleine Fachabteilungen unterteilt und dann nur versucht, bestimmte Symptome zu therapieren. Das ist ein grundlegender Unterschied, weil wir als Menschen, wie alle anderen lebendigen Organismen, selbstheilend und selbstregulierend sind. Das ist wie mit dem Knochen oder mit der Haut. Wenn da was verletzt ist, das ist nicht etwas, was von extern mir zugeführt wird, damit ich heile und funktioniere, sondern es ist ein interner Prozess, der stattfindet, der ganzheitlich funktioniert. Ne? Von Gehirn zum gebrochenen Knöchel muss diese Regeneration stattfinden. Und ganzheitlich.
Also ich sage immer, ein Arzt kann dich nicht heilen. Auch eine Operation kann dich nicht heilen. Auch kein Medikament. Der Einzige, der uns heilen kann, sind wir selbst.
Richtig. Und zwar insbesondere ist da dieses zentrale Nervensystem, was eben diese Steuerung übernimmt von Heilung. Und das heißt, ein Konzept wäre, die Kommunikation von Gehirn zu dem geschädigten Gewebe zu verbessern. Und das kann man machen, indem man an der Wirbelsäule den Druck rausnimmt, der auf den Nerven lastet. Wenn man nämlich schaut, jemand beispielsweise mit einem Tennisellenbogen hatten wir eben, wenn ich da ein Röntgenbild von der Wirbelsäule habe, dann gehe ich von dem Ort des Symptoms, jetzt beispielsweise der Ellenbogen, zurück zu dem Ort, wo der Nerv heraustritt aus der Wirbelsäule, der zu diesem Ort führt. Und das ist beim Tennisellenbogen die untere Halswirbelsäule. Und da finde ich 100% der Fälle eine Fehlstellung an dieser Stelle. Und eine Degeneration oder eine Seitneigung oder eine Stellung, die nicht physiologisch ist, die mit einem Funktionsverlust des darin enthaltenen Nervengewebes einhergehen muss. Irgendwie. Und es muss nicht ein Schmerz sein, der ausgelöst wird, wie beispielsweise bei dem Bandscheibenvorfall kennt man das ja, dass wenn ich einen Schmerz durch den Bandscheibenvorfall habe und vielleicht auch gleichzeitig ein Taubheitsgefühl im Fuß oder eine Fußheberschwäche, das kennt jeder, dass der Ort des Problems nicht unbedingt der sein muss, wo das Symptom auftritt. Und genauso ist es aber auch mit dem Tennisellenbogen. Das Symptom ist der Tennisellenbogen. Die Ursache liegt eben eine Etage oben drüber, wo der Nerv herkommt, der normalerweise verhindert, dass sich überhaupt ein Tennisellenbogen bildet, nämlich in der unteren Halswirbelsäule, wo die Nerven heraustreten, die diese Signale zum Ellenbogen bringen. Und wenn die funktionieren, wird das, was ich der Belastung des Ellenbogens zumute, mit einer Gegenreaktion der Regeneration beantwortet und dementsprechend bleibt der Ellenbogen gesund. Erst wenn diese Antwort in vermindertem Ausmaß passiert und vielleicht über Monate oder Jahre, dann habe ich den Prozess, dass die Belastbarkeit des Ellenbogens nicht so hoch ist wie die Belastung und dann wird ein langsamer degenerativer Prozess dazu führen, dass dieses Gewebe einen langsamen Schaden erleidet und irgendwann symptomatisch wird. Und das kann ich für alle Bereiche des Körpers sagen. Das ist beim Herz genau das Gleiche. Wenn da ein Herzrhythmusproblem beispielsweise auftritt, finde ich bei all diesen Patienten eine Fehlstellung an der oberen Brustwirbelsäule, wo die sympathischen Fasern herkommen, die zum Herzen führen. Und kann ich da den Druck herausnehmen und die Nerven können wieder normale Signale senden, gibt es keinen Grund mehr für ein Rhythmusproblem des Herzens, weil eine Regeneration dieses Gewebes stattfindet. Das gilt für eine Kniearthrose genauso. Ja, also das ist ein ganzheitliches Konzept. Wenn ich von Schädel bis Becken dem gesamten Nervensystem mehr Platz biete oder weniger unter Druck setzen lasse, dann wird damit einhergehen eine Verbesserung der Funktion. Und das kann ich auch zeigen, indem ich ein Röntgenbild vorher und ein Röntgenbild nach einer Behandlungsserie mache und zeige, wie diese Fehlstellungen langsam verschwinden oder zumindest weniger werden. Und dementsprechend eine Verbesserung der Funktion unseres vegetativen, also autonomen Nervensystems, welches dafür zuständig ist, dass unsere Gewebe an Belastungen adaptieren. Und weil ich eben alle Nerven versuche, in dieses Konzept zu integrieren, kann sich das auf alle möglichen Symptome gleichzeitig auswirken. Das heißt, ein Parkinson-Patient behandle ich genauso wie mit einem Plattfuß zum Beispiel. Und das ist etwas, was in der Schulmedizin einfach erstens überhaupt nicht bekannt ist. So weit ich das in meiner Ausbildung gelernt habe, gibt es nur Symptomtherapie. Die einzige Ausnahme mag die Notfallmedizin sein. Und dazu zähle ich die Unfallchirurgie größtenteils auch. Da ist halt natürlich, wenn ein Knochen gebrochen ist, die Ursache für das Problem der gebrochene Knochen und dann setze ich ihn wieder zusammen. Aber auch da ist die Heilung immer vom Nervensystem abhängig. Der braucht natürlich Nährstoffe. Und das wäre sozusagen die zweite Säule dieser ganzen Geschichte. Das Nervensystem muss einmal einwandfrei funktionieren und um neue Zellen zu bilden, braucht es Nährstoffe. Dementsprechend hängt die Ernährung natürlich auch dann stark mit bei diesem Heilungsprozess. Die dritte Säule in einem, sagen wir mal, chronischen Erkrankungsregenerationsmodell wäre dann Sport und Bewegung, weil ich möchte ja eine Gewebeheilung stimulieren und wenn ich selbst Gewebe schädige, wie beispielsweise bei einer sportlichen Belastung, dann ist die Antwort meines Nervensystems die Gegenleistung, nämlich eine Regeneration. Deswegen haben Sportler größere Herzen, größere Muskeln, stärkere Sehnen und so weiter. Das ist ja das, was mein Nervensystem erkennt, eine Belastung durch Gewebeschädigung durch den Sport und dann reagiert es mit einer Regeneration von Gewebe und einer Adaptation an diese neue Belastung. Und so kann ich Gewebe stärker machen und das ist ja auch etwas, was für chronische Erkrankungen zum Beispiel eine gute Rolle spielt. Wenn ich jetzt eine Achillessehnenentzündung habe oder ein Fersensporn oder ein Asthma-Problem, möchte ich, dass diese Gewebe ja gestärkt werden und wieder eine verbesserte Struktur haben. Und damit brauche ich mein Nervensystem, was diese Heilungsprozesse ja steuert und in Gang setzt. Und deswegen behandle ich bei all diesen Dingen immer Wirbelsäule und Becken, um eben dem Nervensystem diese Heilung besser zu ermöglichen.
Frage, die zur ersten Säule. Die Behandlung der Wirbelsäule, wie schaut das aus? Müssen die Patienten sich dann operieren lassen oder wie
Nein,
sieht das
das
aus?
ist eine manuelle Medizinmethode. Es geht darum, die Segmente chirotherapeutisch oder chiropraktisch oder osteopathisch, wie auch immer, zu lösen. Das macht dann dieses berühmte Knackgeräusch. Und wenn man das von Schädel bis Becken zügig durchmacht, und das in wiederholtem Maße anwendet, dann gebe ich jedes Mal dem Nervensystem ein bisschen mehr Platz und dann nochmal ein bisschen mehr und dann nochmal ein bisschen mehr. Und so kann es jedes Mal ein bisschen mehr in seine regenerative Leistung zurückfinden. Die Spannung, die normalerweise an der Wirbelsäule aufgebaut wird, jeder kennt verspannte Rückenmuskeln oder Nackenverspannungen oder Schulterverspannungen, das sind ja auch autonom gesteuerte Prozesse. Und weil wir selbst regulierend sind, ist auch logisch, dass das ein Prozess ist, der dazu dienen soll, diese Fehlstellung, die man hat, zu halten. Wenn man jetzt beispielsweise hingeht und eine Massage macht oder Triggerpunkttherapie oder Medikamente nimmt, um die Muskelspannung zu senken, muss man sich nur klar machen, dass man damit auch diesen selbstregulatorischen Schutzmechanismus wegnimmt und die Fehlstellungen, die vorher durch diese Muskelspannung gehalten wurden, werden schlechter. Besser ist es, die Struktur der Wirbelsäule wieder zu verbessern, damit diese Muskelspannung nicht mehr notwendig ist.
Das erklärt auch, dass wenn wir angespannt sind, im Stress, ja, und oder ständig Angst haben oder irgendwas, dass dadurch dann Symptome entstehen und diese Symptome dann, wie du gesagt hast, in der Schulmedizin mit Medikamenten, also medikamentös behandelt werden, aber die Ursache wird dann gar nicht berücksichtigt.
Das ist ganz richtig. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eines der schlimmsten emotionalen Stressoren ist Einsamkeit oder Angst. Da gab es Anfang 2020 eine schöne Veröffentlichung, die gezeigt hat, dass Angst und Einsamkeit ein größerer Stressfaktor für den Körper sind als Rauchen oder Diabetes. Schlechter für die Gesundheit. Und es ist ja auch hat ja auch epidemisches Ausmaß. Einsamkeit ist ja in Deutschland, glaube ich, ziemlich schlimm. Und das ist etwas, was dann reaktiv über meine autonome Nervenversorgung eine Spannung erzeugt. Und da, wo ich meine Fehlstellung habe, das wird sich dort am ehesten symptomatisch auswirken. Mal als Beispiel, jeder kennt das vielleicht als junger Teenager, wenn man zum ersten Mal mit jemandem zusammen war und der oder diejenige mit einem Schluss gemacht hat. Das ist natürlich das schlimmste Erlebnis überhaupt im Leben. Und es gibt Menschen, die haben dann förmlich körperliche Beschwerden. Der eine hat Rückenschmerzen, der andere bekommt Migräne, der andere kriegt Herzrhythmusprobleme, einer kriegt Bauchschmerzen. Und dann heißt es immer, dass es psychosomatisch bedeutet, dass ein psychischer oder emotionaler Stress mir körperliche Symptome verursacht. Die Frage ist aber, warum kriegt der eine dieses oder jenes Symptom? Warum haben wir nicht alle dann einen echten Herzschmerz? Und das ist bei jedem unterschiedlich. Und die Antwort liegt in der Struktur der Wirbelsäule, nämlich welche Fehlstellung so unter Druck gesetzt wird, dass dieser Nerv einen bestimmten Ort dann nicht mehr so gut versorgen kann, dann wird dieser Ort symptomatisch. Wenn ich jemanden mit einem emotionalen Stress die Wirbelsäule entlaste, können dadurch auch diese somatischen, also körperlichen Beschwerden weggehen, obwohl der emotionale Stress vielleicht noch da ist. Aber dadurch, dass die Wirbelsäule aufrecht ist, gibt es keinen Ort mehr, der unterversorgt ist.
Es gibt ja auch solche Sprüche, die wir uns oft sagen, beispielsweise, die Situation belastet mich. Was auch immer es sein mag, die Ehe, die finanzielle Situation, der Job und so weiter und so fort. Diese Suggestion, kann es dann auch passieren, dass wir aufgrund dieser Suggestion unsere Wirbelsäule schädigen?
Ich glaube, so weit würde ich gar nicht gehen. Das, was viel schlimmer ist für die Wirbelsäule, ist zum Beispiel ständiges Sitzen. Digitale Medien konsumieren, nämlich runtergucken auf mein Handy, wer letzter Zeit mal im Bus oder in der U-Bahn gewesen ist, wenn man da mal die Bank runterschaut, alle gucken runter. Das macht eine Umkehr der Halswirbelsäulenkurve. Normalerweise sollte sie 30 bis 40 Grad Kurve nach vorne gebogen haben und mittlerweile sehe ich viele, viele Menschen mit einer umgekehrten Halswirbelsäule. Und das hat mechanische Auswirkungen auf wie viel Spannung über dem Nervensystem liegt. Und aus der Halswirbelsäule kommen Nerven, die für den Kopf wichtig sind, für Augen, für Kiefer, für Nase, für Zähne, für Luftwege, für Herz, für Schulter, für Finger, für Verdauung, für all diese Sachen. Und wenn man sich die Kinder heutzutage mal anschaut, wie viele haben Diabetes oder Asthma oder Ohrinfektionen oder Kieferprobleme und Zahnprobleme, Migräne, Kopfschmerzen, mit Brille laufen schon Fünfjährige rum. Verdauungsprobleme, Blähbauch, Sodbrennen, all diese Dinge können damit auch zusammenhängen, dass die Mechanik der Halswirbelsäule durch unsere moderne, technologisierte, sitzende Lebensweise bei einem jungen, noch nicht ausgewachsenen Individuum eben diese deutliche Wachstumsproblematik macht.
Kann man sich das auch irgendwie verbildlichen, indem man zwei Fäuste aufeinandersetzt und dann den Winkel ein bisschen verändert, so wie ich das jetzt hier mache? Das kann man natürlich im Podcast nicht sehen, dass man sich das so vorstellen kann, dass plötzlich vorne der Druck ist und nicht mehr der Druck flächig auf die. Ja, okay. Also, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, nehmt mal zwei Fäuste, setzt die locker aufeinander und dann verändert ihr mal den Winkel der oberen Faust und dann werdet ihr sehen, dass sich unten. Also bei der einen Seite der Faust einen Spalt bildet und andere Spalte existiert da nicht mehr und da gibt es vielleicht sogar ein Druckgefühl und das kann das auslösen, was du jetzt schon während des Podcasts gesagt hast.
Genau, wenn man sich vorstellt, dass man diese Fäuste noch weiter auseinander nimmt und der Spalt immer größer wird, kann man sich vorstellen, wie man damit einen neuen Platz schafft. Und das ist ein bisschen das, was ich versuche. Und das Nervensystem benutzt dann diese Chance, die man ihnen gibt, auch unter anderem, um Bandscheiben heilen zu lassen. Das heißt, jemand mit einem Bandscheibenvorfall profitiert genauso davon, dass man diesen Druck aus diesem Segment herausnimmt, dieses Segment sich langsam wieder besser bewegen kann und dementsprechend auch besser mit Nährstoffen befüllt werden kann und dadurch wieder eine Regeneration stattfinden kann. Ich habe zum Beispiel auch mal gezeigt, dass Bandscheibenwachstum damit auch möglich ist.
Es passiert sehr, sehr selten, dass ich sprachlos bin. Und wenn ich mir jetzt von in meiner Familie und von Freunden, deren Symptome mir nochmal vor Augen führe, dann werde ich nachher, nach dieser Aufnahme, werde ich die mal anrufen und sagen, schaut mal nach eurer Wirbelsäule. Kein Scherz, weil das erklärt wirklich, wirklich viel. Sehr
Ja,
viel.
es ist nicht alles. Ich will auch gar nicht so tun, als ob die einzige Lösung für alle gesundheitlichen Probleme wäre.
Nee, das möchte ich auch nicht, das möchte ich auch nicht sagen, aber es kann sein, dass. Und wenn das die Lösung sein könnte, und dann wäre das ja praktisch ein Traum, ja, und wenn es den Menschen helfen würde. Und zumal das Ganze auch nicht operativ ist, hoffe ich, also weitestgehend nicht operativ, ja. Natürlich muss man was für tun. Und hilft auch die Stärkung der Rückenmuskulatur, wenn man das. Wenn man sich jetzt in Behandlung begibt, sollte man auch Rückenmuskulatur stärken oder was kann man noch machen präventiv, dass das gar nicht erst auftritt?
Also, wenn man sich vorstellt, dass die Wirbelsäule in einer Fehlstellung ist und dieserjenige jetzt zu mir kommt und ich möchte diese Fehlstellung verbessern, ist die Idee, dass die Muskeln, die diese Wirbelsäule normalerweise halten, die Haltungsmuskeln, man spricht häufig auch von der tiefen Muskulatur. Und ich weiß gar nicht, wie oft ich auch schon von meinen Kollegen gehört habe, wie sie Patienten sagen, ja, sie trainieren ihre tiefen Muskulatur nicht genug. Trainieren Sie doch bitte Ihre tiefen Muskeln. Jetzt ist nur das Problem, dass diese tiefen Muskeln autonom kontrolliert werden. Das ist wie wenn ich dir jetzt sage, mach mal deine rechte Pupille weit. Ich habe keinen Zugriff auf autonom gesteuerte Dinge. Ich kann auch nicht meinen Cholesterinspiegel mit meinem Willen hoch oder runter, steuern. Ich kann auch nicht steuern, wie hoch mein Blutdruck ist oder wie weit meine linke Oberschenkelarterie jetzt ist. Genauso wenig kann ich meine tiefen Muskeln trainieren, weil die autonom, also automatisch der Stellung der Wirbelsäule angepasst werden. Wenn eine Fehlstellung da ist, wird auf der äußeren Seite der Fehlstellung ein Muskeltonus aufgebaut, damit dieses besser gehalten wird. Sonst, wenn es nicht so wäre, würde es weiter in die Fehlstellung gehen. Deswegen haben wir dann diese Verspannung. Und das Ziel ist nicht, die Verspannung loszuwerden, sondern die Struktur zu verbessern, die dann eine geringere Spannung zulässt. Das heißt, es gibt auch die oberflächlicheren Muskeln, die wir natürlich trainieren können, auch die Rückenmuskeln. Und ich habe damit auch kein Problem. Das finde ich super, wenn man sich ein muskuläres Korsett antrainiert. Das zusätzlich, deswegen helfen ja auch häufig Rehas, weil die Leute versuchen, ihre äußeren Muskeln wie ein Korsett um die Fehlstellung zu bauen, damit es insgesamt stabiler ist. Und das ist auch gut so. Aber es löst das Problem nicht. Es ist eine Hilfestellung, aber es ist keine Problem, keine echte Lösung. Und wenn man die Fehlstellung reduziert, dann nimmt der Tonus der Muskulatur ab, weil er nicht mehr so notwendig ist. Die Rückenmuskeln kann ich dadurch nicht wirklich stärken. Ist auch gar nicht so wirklich mein Ziel. Aber ich kann damit zum Beispiel Bänder stabilisieren, weil die Stellung, wenn sie wieder in ihre Physiologie kommt, die Bänder dann nicht mehr so gedehnt sind.
Und wie kann ich denn dann die Wirbelsäule wieder so aufrichten, dass es, ja, dass dieser ganze Muskeltonus, diese Fehlstellung aufgehoben wird? Wie kann ich das machen?
Diese ganzheitliche Chirotherapie oder Chiropraxis oder Osteopathie, eigentlich sollte das jeder, der manuelle Medizin, Osteopathie oder Chiropraxis auf seinem Schild stehen hat, können. Denn die Techniken sind nichts Besonderes. Ich kann das nicht besser als die meisten Chiropraktiker. Es ist nur das Wissen dahinter, was ich damit erreichen will oder die Vorstellung, was ich für diesen Patienten haben möchte und wie ich dann an die Therapie herangehe, vielleicht auch wie häufig ich das mache. Vielleicht auch interessant zu wissen, ich habe immer Patienten, die kommen dreimal am Tag zu mir. Die meisten Osteopathen sagen, die Leute sollen 4 bis 8 Wochen zu Hause bleiben und warten. Und der Körper muss sich adaptieren. Bei mir ist der Körper nach 90 Minuten adaptiert und es gibt den nächsten Impuls. Und das Nervensystem hat wieder 90 Minuten Zeit, wieder neue Wachstumsvorgänge in Gang zu bringen. Und diese häufige Anwendung, und nicht, dass man es falsch versteht, nicht jeder macht das. Man muss das nicht so machen. Das ist die Maximalvariante. Aber wenn ich beispielsweise jetzt jemanden dreimal am Tag sehe, 2 Wochen am Stück, dann habe ich nach 2 Wochen ein anderes Röntgenbild. Und das autonome Nervensystem funktioniert ganz anders. Und das ist natürlich eine spannende Geschichte.
Und der Patient ist natürlich auch angehalten, etwas zu tun, ne? Weil manchmal schlägt ja auch die Bequemlichkeit dann wieder zu.
Genau.
Und das spannende Wort vorhin war das Wort eigentlich. Eigentlich sollten das die Kollegen und Kolleginnen wissen. Das Wort eigentlich, ja, beschreibt da ziemlich viel in dem
Also bei mir ist es
Zusammenhang.
manchmal so, ich wäre froh, wenn ich in meiner Umgebung oder noch nicht mal Umgebung, ich habe ja mittlerweile Leute, die aus Thailand und aus Kanaren und Norwegen zu mir kommen. Also es ist schon eine weltweite Geschichte mittlerweile. Und ich wäre super froh, wenn ich Kollegen und Kolleginnen kennen würde, die sagen, jawohl, ich kann das verstehen, ich finde es eine gute Sache, ich habe zwar kein Röntgenbild, aber ich hätte vielleicht einen Radiologen, mit dem ich zusammenarbeiten kann. Und ich würde dieses Konzept hier zu Hause fortführen. Da kann ich nämlich den nächsten bei mir reinholen, weil die Warteliste mittlerweile doch recht lang geworden ist. Und es wäre
Warteliste
natürlich schon toll.
Warteliste
Warteliste
von
von Patienten.
Patienten.
Ja, genau.
Also Moment, jetzt machen wir einen kleinen Aufruf. Jetzt machen wir einen kleinen Aufruf. Liebe Mediziner, wenn ihr glaubt, dass dieses Thema euch interessiert oder wenn ihr denkt, dass ihr euch damit beschäftigen solltet, wollt, also wir haben jetzt ganz, ganz kurz hier diesen Podcast, wir kennen uns ja nicht, der Matthias und ich. Aber wie gesagt, mir fallen da ganz, ganz viele Menschen ein, bei denen man das mal anwenden könnte. Und wenn dieses Wissen noch nicht so weit nach draußen getragen wurde und dann kann man da den Menschen helfen kann, dann ist es doch ja, ganz, ganz toll und faszinierend. Und dann solltet ihr euch unbedingt beim Matthias mal melden. Und wenn wir gerade beim Melden sind, wie kann man sich bei dir melden?
Vielleicht darf ich dann nur einmal einhaken, bevor sich Kollegen bei mir melden. Vielleicht beschäftigen sie sich erstmal mit dem Konzept und das könnte man entweder machen, indem man eines meiner beiden Bücher liest. Das eine ist Der Mensch zu schlau zum Überleben, das andere ist Chronische Erkrankung A bis Z, ein Leitfaden aus der Naturheilkunde. Das ist das Band 1. Und da habe ich das ist wie so eine Art Lexikon der chronischen Erkrankungen aus naturheilkundlicher Sicht. Da ist nicht die Schulmedizin enthalten, das wäre für mich viel, viel zu viel. Ich bin ja auch kein Experte für diese ganzen Erkrankungen, aber es sind alles Erkrankungen, die ich in meiner Praxis schon gesehen habe und die ich rückgängig machen konnte. Und ich sage darin, wie ich das gemacht habe und warum das funktioniert. Und ich habe auch Online-Kurse, die man anschauen kann. Und wenn man dann dieses Konzept gut findet und dann sagt, jawohl, das ist etwas, was ich lernen möchte, dann bin ich sofort dabei, dieses Wissen und dieses Können selbstverständlich auch mit Leuten zu teilen.
Und diese Bücher von dir, die kann man im ganz normalen Buchhandel erwerben.
Ja, das wäre natürlich toll. Bisher ist es nur auf Amazon erschienen.
Ja, dann verlinken wir doch einfach mal die Amazon-Adresse in den Shownotes zu diesem Podcast. Ich finde das super, super spannend. Und zwar, warum finde ich das spannend? Ich selbst habe Morbus Bechterew, habe mir meine Wirbelsäule schon hier und da mal gebrochen, sogar dass der erste und zweite Halswirbel durch war und nur der Bechterew hat das Ganze noch zusammengehalten, sonst würde ich heute nämlich hier nicht vor dem Mikrofon stehen und ich konnte meinen Arm nicht bewegen. Das ist das, was du vorhin gesagt hast. Wenn es deinem Arm anfängt zu kribbeln, ja, dann hat das oft was mit der Wirbelsäule zu tun. Und ja, genau, wie gesagt, bei mir waren zwei Wirbel, hatten einen Haarriss gehabt, die waren also nicht komplett durch, Gott sei Dank, sondern nur ein Haarriss. Und dass ich hier stehe, wie gesagt, war die Chance 33%. Und die anderen 33% war, dass ich versterbe während der Operation, beziehungsweise die anderen 33, naja, 34%, dass ich wohl im Rollstuhl sitze und ab dem ersten und zweiten Halswirbel gelähmt gewesen wäre. Und deshalb auch vorhin die Frage, wie schaut es aus mit der Regeneration von Knorpel? Und diese ganzen Fragen, die ich da vorhin gestellt habe, also ich.
Also es gibt mindestens zwei begrenzende Faktoren für mich, wenn ich jemanden behandle. Das eine ist, wenn jemand operativ versteift wurde an der Wirbelsäule, da kann ich nicht allzu viel drauf einwirken. Ist auch nicht sinnvoll, weil wenn die operativ versteift sind und ich dann rummanipuliere, dann lockere ich entweder die Schrauben oder irgendwas bricht. Das ist sicher nicht gut. Ich kann drumherum manipulieren, das habe ich auch schon mehrfach gehabt, dass Patienten an mehreren Segmenten versteift wurden und ich würde die Zwischensegmente, die ich lösen kann, die löse ich und auch damit konnte ich schon noch zumindest Schmerzen oder ein bisschen Beweglichkeit zurückbringen. Es gibt dann einfach begrenzte Möglichkeiten dann, das muss man
Möglichkeiten.
einfach sagen.
Ja, ganz klar.
Das andere ist, wenn die Wirbelsäule aus einer eigenen Kraft heraus versteift worden ist vom Nervensystem, also wenn knöcherne Überbrückungen zwischen den Wirbeln sind, die auch eine Versteifung sozusagen dieses Segments machen, aufgrund dessen, dass da viel zu lange Druck und Spannung eben auf dem Segment waren und das Nervensystem dies entgegenwirkt und das stabilisieren möchte, indem es eine knöcherne Bindung macht und dementsprechend die Beweglichkeit aber dann weg ist. Und dann ist das auch etwas, was ich dann höchstwahrscheinlich nicht mehr beeinflussen kann an diesem Segment. Wenn sich die Segmente gut lösen lassen und wenn sie Beweglichkeit sind, dann gibt es nur eine Möglichkeit, nämlich dass das Nervensystem mehr Platz bekommt. Und wenn das Nervensystem mehr Platz bekommt und entspannter ist, wird es besser funktionieren. Und besser funktionieren heißt, dass es für diesen Patienten eine stärkere selbstregulatorische und selbstregenerative Wirkung entfalten wird. Das ist ein Gesetz, ein universelles Gesetz.
Wo hast du das Ganze gelernt?
Also angefangen hat das Ganze mit meinem zweiten Facharzt in der Reha-Medizin in Ulm. Da hatten wir das, oder ich hatte das Glück, dass wir eine Ausbildung für manuelle Medizin und Chirotherapie in unserem Hause hatten. Da hatten wir dann einen Ausbilder, der kam von auswärts und mit der ersten Minute hat er mich schon gepackt, weil ich wusste gar nicht, was manuelle Medizin ist. Aber intrinsisch war ich immer frustriert gewesen, dass ich niemandem irgendwie helfen konnte. Alles, was ich konnte, war Rezepte verschreiben für Medikamente, Spritzen geben oder Physiotherapie-Rezepte schreiben. Aber ich, wenn jetzt ein Patient mit Rückenschmerzen zu mir in die Notaufnahme kam, dann ging der auch mit diesem gleichen Problem wieder weg. Ich habe eigentlich überhaupt nicht helfen können. Das ist eine Realisation, die dann irgendwann eingetreten ist. Und mit dieser Möglichkeit der Einwirkung mit meinen Händen an diese Menschen, manuelle Medizin hat ja nicht nur die Wirbelsäule, sondern auch die Gelenke und die Muskeln und die Faszien und so weiter im Fokus. Ich habe aber gemerkt, dass ich damit zumindest mal irgendwas machen kann. Und das war doch schon mal eine kleine Öffnung einer Tür, die für mich sehr interessant schien. Dann habe ich gedacht, ich muss das nur so gut ich kann lernen und alles beherrschen und dann wird es super. Dann habe ich aber gemerkt, dass das immer noch irgendwie begrenzt Sonst wäre die manuelle Medizin in Deutschland schon viel größer geworden. Und die meisten Menschen, also Ärztinnen und Ärzte, die diese Fortbildung machen, machen das nachher nicht regelmäßig. Es gibt immer wieder ein paar Orthopäden, die mal das ISG einrenken oder diesen berühmten Hauruck-Brustwirbelsäulenzug nach oben
Ganz kurz,
machen.
ganz kurz, ganz kurz. ISG, das
Das ist das,
Isosakralgelenk.
genau, das hintere Beckengelenk zwischen dem Kreuzbein und dem Becken. Auf jeden Fall habe ich das dann auch unterrichtet, diese Kurse, und habe nebenher noch die große Osteopathie-Ausbildung gemacht, weil ich dachte, vielleicht liegt ja da der Schlüssel für mich, um das endlich zu verstehen. Das hat es noch komplizierter gemacht. Ich wusste nachher nicht mehr, muss ich jetzt die Faszie, den Muskeln, das Gelenk behandeln, und es hieß immer nur, ich muss das dann erspüren. Und obwohl ich vieles in der Osteopathie ganz toll finde, ich kann damit, soweit ich das bisher jedenfalls erfahren habe, nicht die Struktur der Wirbelsäule beeinflussen. Und ich weiß noch, ich bin dann durch die Kellerräumlichkeiten, die Therapieräumlichkeiten unserer Reha-Klinik gegangen, und da hat es auf einmal Klick gemacht und ich habe verstanden, ich muss die Struktur der Wirbelsäule verändern, denn damit verändere ich die Funktion unseres Nervensystems, welches den gesamten Rest des Körpers kontrolliert, reguliert und regeneriert. Und das habe ich dann angefangen zu machen, und damit hatte ich dann bestimmt doppelt so viel Erfolg.
Wenn jetzt jemand von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen von einem Thema ja betroffen ist, einem Krankheitsbild und den Weg, den du beschrieben hast, gehen möchte. Jetzt du bist ja in Ulm ansässig, in Süddeutschland. Und wenn jetzt jemand aus Hamburg kommt oder Berlin oder auch München, ne, was kann er denn tun? Gibt es Ärzte, die du vielleicht schon ausgebildet hast oder vielleicht auch Menschen aus einem anderen Heilberuf? Es müssen ja nicht nur Ärzte sein. Oder ja, wie kann man diese regenerative Medizin, an wen kann ich mich wenden?
Also ich weiß von keinem, der das so macht. Und bisher war das Interesse, eine Ausbildung bei mir zu absolvieren, noch nicht allzu groß. Es haben sich jetzt im letzten Jahr vielleicht 3, 4 Leute gemeldet, und davon meistens auch Menschen, die allein rechtlich gar nicht, die dürfen gar nicht manipulativ an der Wirbelsäule. Ein Masseur darf das nicht, ein Physiotherapeut darf es auch nicht offiziell. Es können nur Ärzte, Chiropraktiker oder Osteopathen legalerweise ein Wirbelsegment einrenken. Und das heißt, das sind eigentlich die einzigen Berufsgruppen, die in Frage kommen, um eine solche Ausbildung zu absolvieren. Ich denke, ich werde dieses Thema jetzt 2024 ein bisschen forcieren. Ich möchte, dass auch, dass ich ein Netzwerk habe von Menschen, die das auch können, damit, weil das Angebot ist viel zu klein für die Menge an Anfragen, die alleine ich bekomme. Und ich denke, wenn das Ganze noch bekannter würde, wäre die Nachfrage bestimmt 100-mal so groß. Und dann brauche ich einfach ein Netzwerk von auch 100 Leuten, die dann diese Nachfrage auch decken. Und ich glaube, es ist auch sinnvoll für alle. Für die Krankenkassen wäre es ein Riesengewinn, weil das so einen Bruchteil von einem Preis stattfindet, als wenn man jetzt zum Beispiel eine große OP im Krankenhaus macht.
Ja, aber die Pharmaindustrie wird nicht begeistert sein.
Ja, ich meine, wem wollen wir helfen? Wollen wir der Pharmaindustrie helfen oder wollen wir den Menschen dieses Landes helfen? Und, ich stelle mich nicht gegen die Pharmaindustrie. Die können machen von mir aus, was sie für richtig halten. Und jeder darf seine Medikamente nehmen, wenn er möchte. Bin ich ja gar nicht grundsätzlich mal dagegen. Aber die Verantwortung für Gesundheit übernimmt niemand, außer man selbst. Und ich versuche nur einen kleinen Teil dazu beizutragen, dass diese Selbstverantwortung besser funktioniert.
Die regenerative Medizin, wenn wir uns dann Behandlung geben, bei dir oder vielleicht bei jemand, der sich hat ausbilden lassen, das ist natürlich wahrscheinlich aufwendiger, dreimal zum Arzt zu gehen, jeden Tag für 14 Tage, als eine Pille zu schlucken. Das ist das auch, was man als Selbstverantwortung bezeichnen kann.
Ja, meine Bequemlichkeit ist, glaube ich, in jeder Lebenssituation keine gute Qualität, wenn man ein glückliches, gesundes, verantwortungsvolles Leben führen möchte. Egal, ob es um den Job geht oder um Sport oder um seinen Geist fördern. Es ist immer so, dass man irgendwie Herausforderungen finden muss für sich selbst, um daran zu wachsen. Und das ist für Gesundheit nichts anderes. Und ich denke, wenn man diese 2 Wochen dreimal am Tag, das ist wie gesagt, für die meisten ist das überhaupt, kommt gar nicht in Frage. Das ist nur für die, die jetzt einen Dringlichkeitswunsch haben, die auch von weit her kommen und die nicht die Möglichkeit haben, beispielsweise ein- oder zweimal die Woche zu kommen. Die meisten meiner Patienten kommen deutlich weniger und müssen auch nicht 30 Mal kommen. Das ist nur, wie gesagt, dieses Maximalbeispiel, wenn man ein Vorher-Nachher-Röntgenbild haben möchte und wenn man es möglichst schnell haben möchte. Aber normalerweise, die meisten wollen kein Vorher-Nachher-Bild, die meisten wollen einfach nur ihre Symptome weggehen. Und dann passe ich mich den Wünschen und Möglichkeiten meiner Patienten an. Wenn die sagen, ich kann einmal im Jahr kommen, wenn ihnen das hilft, ist es auch okay für mich. Bin ich zufrieden? Also ich bin zufrieden, wenn mein Patient zufrieden ist. Und jeder muss für sich selber festlegen, wann er zufrieden ist und wie viel jetzt gut ist und wie groß die Pausen jetzt sein sollen. Mir ist nur wichtig, dass wenn die Leute den Weg zu mir machen, dass sie wirklich was davon haben und dass es ihnen danach auch wirklich besser geht als vorher. Und das muss irgendwie immer das Ziel sein. Und die Chirotherapie ist eine Möglichkeit. Die Ernährung und Nahrungsergänzungsmittel ist das andere. Sport und Bewegung zu machen, wird unterschätzt, wie viel das auch schaffen kann und machen kann. Der Tiefschlaf muss gefördert werden. Das ist sehr wichtig, weil diese ganze Gewebeheilung vor allem in den Tiefschlafphasen funktioniert. Und die emotionale Komponente von Gesundheit darf man auch nicht unterschätzen. Wie wir am Anfang gesagt haben, irgendeine Art emotionaler Stress, und ich glaube, davon haben wir alle in den letzten Jahren ziemlich viel gehabt, fördert nicht die Gesundheit, sondern schwächt sie. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Das heißt, alle negativen Stressfaktoren meines Lebens, die ich entfernen kann, sollte ich konsequenterweise auch entfernen, wenn es irgendwie möglich ist.
Danke. Also da würde ich, das ist eine gute Aussage, die ich entfernen kann. Also wenn ich mein höchstes Gut schädige, die Gesundheit, das höchste Gut schädige wegen meines Arbeitsplatzes, dann sollte ich mir mal darüber Gedanken machen, dass ich, wenn ich gemobbt werde oder unglücklich bin auf dem Arbeitsplatz und mich deswegen gestresst fühle oder keine Ahnung was, ob ich dann, den kann man schon wegschieben. Ja, diesen Faktor. Oder wenn ich mit jemand verheiratet bin und da gibt es ständig Streitereien und was weiß ich, was bin unglücklich damit oder ich fühle mich auch in der Beziehung einsam, dann kann man da auch was tun. Also ungeachtet, was es kostet, meiner Meinung nach. Ja, warum? Die Gesundheit, ich habe dem Tod ins Auge geschaut, ja, die Gesundheit ist nun mal das höchste Gut, das wir haben.
Das soll jetzt niemand irgendwelche erratischen Entscheidungen aufgrund dieses Podcasts treffen.
Nein, aber mal
Aber
drüber nachdenken.
genau, es geht darum, Bewusstsein zu schaffen.
Ja.
Was brauche ich in meinem Leben? Was tut mir gut? Wer tut mir gut? Wer tut mir nicht gut? Wer hat mein Bestes im Sinn? Wer nicht? Wen möchte ich in meinem Leben haben? Wen nicht? Und ich denke, das muss man einfach mal aussortieren im Kopf und dann sein Leben langsam danach anpassen in den Möglichkeiten, die man hat. Es gibt Situationen, die sind irgendwie nicht richtig auflösbar. Und das ist mir auch klar. Und jeder von uns wird irgendwie im Leben emotionale Stressfaktoren haben, die irgendwie auch dazugehören werden. Und da gilt es dann, eine größere Resilienz aufzubauen, damit es einen aber nicht so sehr belastet. Und auch das kann man auf unterschiedliche Arten und Weisen schaffen. Die letzte Möglichkeit, die wir jetzt ein bisschen neu bei uns in der Praxis auch mit integrieren, ist eine Art Lichttherapie. Es ist ganz interessant, gibt es schon seit 20 Jahren, aber nein, es gibt jetzt ein relativ neues Pflaster. Es ist ein Pflaster, was man auf die Haut aufträgt oder klebt. Und die reflektieren unser körpereigenes Infrarotlicht. Und zwar immer eine bestimmte Wellenlänge. Und diese eine Wellenlänge kann unterschiedliche biochemische Prozesse in Gang setzen. Und eines dieser Pflaster kann er sogar Stammzellen ins Blut freisetzen. Und Stammzellen würden dann zu einem geschädigten Gewebe hingeflossen kommen und dann sich in dieses umwandeln. Na, und das
Wie
ist
groß ist
natürlich,
das Pflaster? Wie groß ist das Pflaster?
das ist so ungefähr 1 bis 2 Euro Stück groß.
Okay. Also recht klein.
Genau, das merkt man im Alltag eigentlich nicht. Das wird morgens aufgeklebt, abends abgemacht, ein Päckchen kommt mit 30 Pflastern und dann von Tag zu Tag kumulieren diese Stammzellen dann im Körper. Auch das ist ganzheitlich, das heißt nicht ich bestimme, wo die hin sollen, sondern mein Nervensystem entscheidet, wo die hinkommen und dementsprechend kommen sie dahin, wo sie am ehesten für intrinsische Gesundheit gebraucht werden. Und das über Wochen und vielleicht auch über Monate führt dann zum Beispiel zu verringerten Schmerzen, verbesserte Gelenkbeweglichkeit, bessere sportliche Leistungsfähigkeit, bessere Tiefschlafphasen, was auch immer dann gemacht wird, aus geschädigter Gewebesicht.
Wo kann man diese Pflaster erwerben?
Das ist eine amerikanische Firma. Der Link, der ist auf unserer Webseite zu sehen. Da kann man sich das alles durchgucken, auch die Studien dazu. Ich war am Anfang etwas skeptisch, ob so ein kleines Pflaster alles Mögliche heilen kann. Deswegen, wir sind jetzt vielleicht 3 bis 4 Monate in unserer Probephase. Ich wollte dem Ganzen mal ein halbes Jahr Zeit geben, bevor ich da das groß wirklich auch öffentlich empfehle. Aber die Reaktionen sind so überwiegend positiv. Und ich habe es auch an mir selbst probiert. Ich kann ja auch ehrlich sagen, also meine Reaktion war so 2, 3 Tage habe ich nichts gemerkt. Und dann war es Wochenende und dann habe ich die Nacht etwa 14 Stunden am Stück durchgeschlafen und gefühlt war alles Tiefschlaf. Also so tief und so lang habe ich seit Kindeszeit nicht mehr geschlafen. Und es war hochauffällig. Und das ist mehrere Wochen dann so gewesen, dass mein Tiefschlaf so stark war, dass ich auch morgens noch ein bisschen desorientiert aufgewacht bin. Und das habe ich normalerweise nicht. Und normalerweise mache ich auch morgens dann um 5 oder 6 Uhr morgens meinen Sport. Und das konnte ich aber in der Zeit nicht, weil ich noch so müde und so fertig war, weil die Tiefschlafphasen so tief waren. Aber das ist die Zeit, wo Gewebe neu regeneriert wird und das, was nicht in Ordnung ist, geheilt wird. Und danach habe ich dann wieder mit Sport angefangen und die Leistungsfähigkeit war höher als vorher. Das konnte ich auch messen. Das heißt, es macht schon etwas und es kann nicht nur Placebo sein oder so. Und die Studien dazu kann man auch alle einsehen. Das sind auch an Profisportlern, auch an sehr bekannten Sportlern ist das probiert worden, die dann auch teilweise Goldmedaillen und Weltmeistertitel gewonnen haben mit diesen Pflastern. Das dürfen die aus der Firma nicht explizit erwähnen, aber das ist schon beeindruckend, was da passiert ist.
Da man keine Versprechen geben darf, sagen wir, die Pflaster können unterstützen.
Genau, es ist auch kein Medizinprodukt, es ist ein Wellnessprodukt,
Okay.
weil man da eben nicht diese ganzen Auflagen für Medizinprodukte haben möchte. Es ist vielleicht auch ein Versuch, erstmal etwas zu unterstützen, damit etwas besser funktioniert. Und schäden tut es jedenfalls nicht, weil es nämlich keine Substanz von außen in den Körper hineinbringt. Es ist nur körpereigenes Licht. Und wie gesagt, das ist nur 1 bis 2 Euro groß. Das ist nichts, was irgendwie schädigend wirkt.
Nimmst du diese Pflaster oder klebst du dir diese Pflaster immer noch auf?
Wir haben gerade keine mehr. Wir haben gerade einen großen Bedarf decken müssen von Patientenseite. Ich habe das 2 Monate am Stück genommen und wir warten gerade auf die nächste Lieferung. Und dann möchte ich, es gibt viele verschiedene Pflaster. Das mit den Stammzellen ist nur eins davon. Es gibt auch welche für Schmerzen, welche für Hautverjüngung, welche für Tiefschlaf, welche für Energie und Leistungsfähigkeit, für Antioxidantien, Entzündungsreduktion, für hormonelle Balance. Also da kann man sich alles Mögliche auf die Haut kleben, wenn man möchte.
Ich stelle mir es gerade so vor, der Rücken komplett voll, ja.
Ja, also ich werde das so wahrscheinlich auch nicht machen. Und ich denke, es gibt auch irgendwann dann eine zeitliche Grenze. Ich werde nicht mein Leben lang irgendwelche Pflaster kleben, aber ich bin schon sehr neugierig geworden und bisher, wie gesagt, hatten wir teilweise wirklich spektakuläre Reaktionen. Natürlich nicht bei jedem, aber zumindest so, dass ich sehr neugierig bin auf die nächsten Pflaster und ich möchte auch wissen, was es bei mir macht. Und wer da Interesse hat, nur zu wissen, dass es so etwas gibt, ist ja vielleicht schon mal interessant. Man muss es ja nicht. Ach so, und man hat 90 Tage Geld-Zurück-Garantie. Auch gut, oder?
Super.
Na, wenn Sie nicht zufrieden sind, ich glaube, es sind deutlich unter 1% der Menschen, die ihr Geld zurückhaben wollen, weil fast alle etwas merken.
Und das Ganze geht über deine Webseite, die natürlich auch hier verlinkt ist. Ich habe es vorhin schon gesagt, gell? In den Shownotes. Lieber Matthias, haben wir irgendetwas vergessen? Weil wir kommen langsam zum Ende unseres Podcasts. Normalerweise mache ich ja Podcasts nur 20 Minuten, eine halbe Stunde. Aber irgendwie hat sich in den letzten Wochen eingeschlichen, dass die Gesprächspartner so spannend waren, dass die Podcasts immer eine Stunde gehen. Ja, also, aber ich finde es gut. Ja, gefällt mir. Haben wir irgendwas vergessen?
Ich habe ein Newsletter, vielleicht für die Menschen, die noch ein bisschen zögerlich sind und einfach nur ein bisschen mehr über meine Denkweise wissen möchten, bevor sie irgendetwas unternehmen. Die können sich gerne meinen Newsletter anmelden. Ich schicke wöchentlich neue Informationen oder Gedanken oder was über Erkrankungen und so weiter raus, wie es aus ganzheitlicher Sicht hier erscheint.
Und den Newsletter findet man auf der
Auch auf der
verlinkten
Home, alles auf
Webseite.
der Homepage.
Alles auf der Homepage.
Genau.
Also, dies war eines, nein, es war nicht einer der, sondern es war der für mich interessanteste und spannendste Podcast, den ich jemals hier in meinem Kanal hatte. Vielen, vielen herzlichen Dank, weil, wie gesagt, da fällt es mir wie, wie heißt es immer so schön, Schuppen von den Augen, wenn ich mir meine Freunde und Bekannte mal anschaue, was die für Wehwehchen haben oder. Und da heißt es, der Arm, der funktioniert nicht mehr, der Muskel ist kaputt und der bla bla bla. Und wenn man das damit irgendwie auf die Reihe bekommen kann, ist es ja ein Versuch wert. Ja, ist ein
Denke ich auch.
Versuch wert. Und warum sollte man das nicht machen? Und wenn man da ansetzen kann, ist das völlig begeistert. Ja. Nehmt Kontakt zum Dr. Meier auf aus Ulm, Webseite verlinkt. Ich bedanke mich bei dir und bei meinen Zuhörern, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Wünsche, dass eure Wünsche in Erfüllung gehen und dass ihr natürlich gesund bleibt. Und wenn ihr denkt, dass dieser Podcast, ja, wenn er euch gefällt, dann abonniert ihn doch, würde ich mich riesig drüber freuen. Nehmt Kontakt zum Matthias auf, tragt euch in den Newsletter ein und lest euch mal die Webseite durch. Es lohnt sich wirklich. In diesem Sinne, alles Gute, Servus und bye-bye. Und nochmal vielen Dank, Matthias, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.